Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext für unseren Gottesdienst am heutigen fünften Sonntag nach Trinitatis lese ich uns aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Ich lade Sie ein, zur Ehre Gottes noch einmal aufzustehen. Paulus schreibt: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Herr, nun segne du dein Wort an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, weise, weiser, Tor. So habe ich das Thema über diesen Predigttext von heute genannt. Weise, weiser, am weisesten. So würden wir ja normalerweise steigern und es erwarten. Aber nein, hier sage ich lieber weise, weiser, Tor. Nicht Tor wie bei Handball, Fußball, Tor. Sie wissen schon, sondern Tor, dem die Torheit innewohnt. Ich habe mal im Zitate-Wörterbuch nachgeschaut und zum Thema Weise ein paar Zitate mitgebracht. So sagt Firdausi: Ein mit Weisheit geschmücktes Herz gleicht einem reichen Schatz. Oder Weisheit gewährt dem Herzen Jugendfrische bis ins Greisenalter. Aus Holland stammt der Spruch: Eines weisen Mannes Ernte währt das ganze Jahr. Jean-Jacques Rousseau meint: Die Jugend ist die Zeit, Weisheit zu lernen. Das Alter ist die Zeit, sie auszuüben. Der Talmud fragt: Wer ist weise? Und er antwortet: Der von jedem Menschen etwas lernen kann. Peter Rossegger sagt: Weisheit entspringt nicht so sehr aus dem Verstande als aus dem Herzen. Aus der Schweiz stammt das Sprichwort: Dem Weisen genügen wenige Worte. Kommen wir zum Thema Weisheit und Bibel. Welche Persönlichkeit in der Bibel fällt Ihnen ein zum Thema Weisheit? Natürlich, Salomo. Wie kam es dazu? Gott erschien Salomo im Traum bei Nacht und sagte zu Salomo: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo bat Gott unter anderem so. Ich lese aus 1. Könige 3. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Gott war überrascht von dieser Bitte und reagierte so. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Eine beeindruckende Geschichte, wie ich finde. Salomos Weisheit war sagenhaft, war überwältigend. Das sprach sich herum, selbst unter den Nachbarvölkern. Und so kam die Königin von Saba, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Die war vorbereitet bei der Begegnung mit ihm und hatte sich was überlegt, womit man ihm vielleicht doch mal ein paar schwere Fragen stellen könnte. So steht es geschrieben. Und Salomo wusste alles. Daraufhin erklärte diese Königin von Saba: Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Und ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat, weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Diese ganze Begebenheit zeigt bereits eindeutig, im Volk Israel und in der ganzen Bibel, sprich in den Geschichten des Neuen wie des Alten Testamentes, wird Weisheit immer mit Gott in Verbindung gebracht. Er ist es, der Weisheit gibt. Und nach seinen Geboten leben, das ist Weisheit. Als Mose und das Volk Israel durch die Wüste gezogen waren und nun vor dem verheißenen Land Kanaan standen, ermahnte Mose das Volk, das Gebot des Herrn umzusetzen, es zu befolgen. Und er sagte: Sieh, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern. Dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? In den Völkern um Israel herum wird man es merken, dass sie weise sind, wenn sie nach Gottes Geboten leben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wo nach Gottes Geboten gelebt wird, da ist Gott ganz aktiv dabei und segnet seine Kinder. Salomo hat das in einem seiner Sprüche im Buch der Sprüche so ausgedrückt: Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Wir alle kennen die Geschichten von Hiob, dem so leidgeprüften Mann. Er sagte selbst in seinem Leiden noch diese Worte: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Einsicht. Viele Jahre später lebte König David, der so viele Gebete und Lieder schrieb, und im Buch der Psalmen finden wir so viele davon. Er sagt im Psalm 111, Vers 10 fast dieselben Worte: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Kommen wir ins Neue Testament. Jesus ist inzwischen erwachsen. Er hatte bereits seine Jünger berufen und zog durch die Lande, lehrte das Reich Gottes, verkündigte das Evangelium und heilte Kranke. Dann kommt er in seine Heimat zurück, nach Nazareth, wo er groß geworden war und wo seine Familie lebte. Und auch dort ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Wie reagierten die Menschen in Nazareth? Matthäus berichtet in Kapitel 13: Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er davonging und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten und fragten: Woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Andernorts hat Jesus das Evangelium gepredigt und die Menschen hörten ihm zu, glaubten an ihn und folgten ihm nach. In Nazareth, seiner Heimatstadt, ganz anders. Die Leute ärgern sich über Jesus. Sie können und wollen es nicht ertragen, dass der ihr bekannte Zimmermannssohn vom Josef und der Maria solche Worte spricht und solchen Anspruch erhebt. Und so ist bis heute auch geblieben. Das Evangelium weckt Glauben, aber auch Widerspruch. Es fordert immer heraus. Es lädt ein, sich zu entscheiden für oder gegen Gott, für oder gegen Jesus, für oder gegen den Glauben an ihn. Wie sagten doch schon die Gläubigen im Alten Testament, ich zitiere mal eine moderne Bibelübersetzung, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit und Selbstbeherrschung ab. Sprüche 1, Vers 7. Das wusste auch der Apostel Paulus. Paulus war ein Kenner des Alten Testamentes, das hatte er studiert. Es kommt auf die Furcht des Herrn an, auf Ehrfurcht vor Gott. Paulus weiß aufs Genaueste, dass es auf die Beziehung zu Gott ankommt. Und in die lädt Jesus Christus ein als der Gekreuzigte, der das Gesetz erfüllt hat und dennoch für uns gestorben ist. Darin sucht Paulus sein Heil und verkündet es. Und Paulus geht deshalb nicht den Weg der Philosophen in Korinth und Athen, denen er auch begegnet ist. Seinerzeit haben sich in der griechischen Welt und Philosophie schon so viele angeblich Weise getümmelt, beziehungsweise getümmelt gehabt. Und Paulus kommt ihnen mit der Botschaft vom Kreuz und vom Gekreuzigten. Darin sieht er sein Glück und das aller Jesus-Nachfolger. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das schreibt er den Christen in Korinth. F.W. Horn schreibt, die christliche Botschaft begegnet nach Paulus den Menschen als Torheit. Weshalb? Der Weg des Sohnes Gottes in die Niedrigkeit entspricht nicht menschlichen Vorstellungen von der Erhabenheit Gottes. Die Gottesbilder sind immer in kräftigen Farben gemalt worden. Sie wollten damit die Macht und Stärke Gottes darstellen. Die Gottesbilder aber zerbrechen am Kreuz. Hier wird erkannt, dass Gott im Tod seines Sohnes selber für den Menschen eintritt. Der christliche Glaube lebt von dieser Torheit des Kreuzes. Er stirbt mit allgemeinen klugen Wahrheiten. Das Kreuz Christi und die Botschaft vom Kreuz, dieses Evangelium entspricht der Menschwerdung Christi. Die Menschwerdung von Jesus war schon Erniedrigung pur für ihn. Er war Gott und er wird Mensch. So feiern wir es an Weihnachten besonders. Wir bejubeln dieses für uns so kostbare Ereignis, dass Jesus als König der Herrlichkeit Gottes vom Himmel auf die gefallene Schöpfung in den Dreck der Sünder und Mörder und Gewalttäter kommt. Und er, Jesus, identifiziert sich so sehr mit unserem Problem von uns sündigen Menschen, dass er für uns Sünder stirbt. Den Tod für die Sünde und den Tod für den Sünder stirbt. Damit der Sünder endlich frei wird, herauskommt aus diesem Dilemma der Schuldenkrise. Deshalb riskiert Paulus diesen gewagten Satz in unserem Predigttext. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Weise, weiser, Tor. Wenn man überhaupt von der Torheit Gottes reden darf, so Paulus, dann aber doch nur so, dass eine eventuell gedachte und mal für den Fall der Fälle angenommene Torheit Gottes immer noch weiser ist und wäre als die geballte Ladung von Weisheit der Menschen. Und eine nur mal angenommene Schwachheit Gottes immer noch stärker als die größte Kraft der Menschen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit den Menschen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Ich will in meinem Glauben an Jesus Christus gerne ein Tor sein in den Augen der Welt. Weil ich mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus und seiner Rettungsbotschaft vom Kreuz in den Raum der Gnade Gottes komme, die meine schwierige Vergangenheit mit aller Schuld zersprengt und nur noch seine Werte zählen. Gnade und Ewigkeit bei ihm, in seiner Nähe, in seiner Beziehung, in der Beziehung zu ihm. In diesem Sinne, weise, weiser Tor. Amen.